wie lange wir gebraucht haben, um das, was in Afghanistan geschehen ist, Krieg zu nennen. Wie lange wir gebraucht haben, um darüber zu sprechen, dass deutsche Soldaten nicht einfach sterben, sondern fallen, weil damit impliziert ein gewaltsamer Akt verbunden ist.
Hier wird versucht, Kritik zu formulieren, und weil man Angst hat, nicht deutlich genug gehört zu werden, werden Worte gewählt, die letztlich sehr kontraproduktiv sind, weil die tatsächlichen Faschisten dann kein Wort mehr, für die ist kein Wort mehr übrig, was sich irgendwie abhebt von anderer Kritik, die ich äußern möchte. Und ich glaube wirklich, dass wir wieder lernen müssen, zur Ruhe zu kommen. Also ganz schlicht, zur Ruhe zu kommen. Das heißt auch, eine Reizüberflutung erstmal abzublocken.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung des Sicherheitsrates. Ich begrüße ganz herzlich heute mit uns einmal den lieben Peter Tauber, selbstverständlich wie eh und je.
Und hallo.
Ich begrüße in dieser Folge unsere Leading Voice, Nora Bosson. Hi.
Hallo, freue mich, bei euch zu sein.
Wir sprechen heute über Sprache. Wir haben es gerade schon mal gehört. Sprache ist, man könnte schon fast sagen, sicherheitsrelevant. Auf jeden Fall hat Sprache einen Ton. Und in den letzten Jahren, das erkennen wir nicht erst seit den sozialen Medien, auch immer häufiger einen, man könnte sagen, aggressiveren Ton. Und wir haben es auch gerade schon gehört, in verschiedenen Bereichen geht es auch fast schon um kriegerische Sprache dabei. Peter, wie hast du das wahrgenommen in den letzten Jahren?
Na gut, wir erleben ja einerseits eine Entwicklung hin zu mehr Sensibilität im Umgang mit Sprache. Wir sind uns bewusst, dass Sprache Realität abbildet oder sogar vielleicht schafft. Das, finde ich, sieht man sehr gut an der Gender-Debatte, die sehr emotional ja auch geführt wird, wo es ja im Kern genau darum geht, möglichst allen sprachlich gerecht zu werden, niemanden zurückzulassen, sensibel zu sein und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite erleben wir eine krasse Verrohung von Sprache. Man könnte auch sagen, wir haben jede Scheu verloren, Dinge, vielleicht auch manchmal ist das ja ganz wohltuend, sie zu umschreiben und nicht explizit zu benennen. Und in sozusagen zwischen diesen Extremen bewegen wir uns. Und beides sorgt für Kontroversen. Sowohl ein, ich will es jetzt bewusst so sagen, eine Übersensibilität im Umgang mit Sprache, dass jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Und andererseits eine völlige Entgleisung, dass sozusagen nichts mehr heilig ist, man alles sagen darf und man fragen kann, sind da Grenzen des Anstands verschwunden. Und ich würde sagen, das ist auch ein Zeichen von Verunsicherung von Gesellschaft.
Ja, und jetzt das Schöne ist, jetzt haben wir ja jemanden dabei, der mit Sprache, sage ich jetzt mal, wirklich auch handfest zu tun hat als Schriftstellerin. Wie nimmt man eigentlich die aktuellen Entwicklungen in der Sprache, in der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken, auch auf der politischen, auf der sicherheitspolitischen Bühne wahr?
Naja, ich würde sagen, wir haben zwar schon eine Entwicklung, aber ich würde die gar nicht in den letzten Jahren ansetzen, sondern es gab ja immer wieder Entwicklungen hin zu einer gewalttätigeren Sprache. Dann nahm es wieder ab, dann nahm es wieder zu. Ich erinnere mich zum Beispiel an Präsident Bush, der mit der Achse des Bösen hantierte, kurz nach 9/11, um dann sozusagen seine Koalition der damaligen Willigen zusammenzubekommen. Und das ist natürlich ein Topos oder ein Wort, was nicht nur moralisch aufgeladen ist, es ist kulturgeschichtlich aufgeladen, religiös aufgeladen. Mit der Achse nimmt er natürlich Bezug auf die Achse aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es passiert natürlich immer wieder, dass in der politischen Sprache Sprachfiguren genutzt werden, die überladen sind, um die Menschen in diese oder jene Richtung zu lenken. Und man muss, glaube ich, aufpassen, wenn das wirklich zu doll wird. Und wir haben das ganz extrem natürlich, seit wir die AfD im politischen Diskurs haben, dass hier das Sagbare immer weiter verschoben wird. Ich glaube, das kann man sehr deutlich sehen. Es werden auch einfach wieder Begriffe aus der NS-Sprache reaktiviert, was, glaube ich, bis zum Erfolg der AfD allenfalls an Stammtischen denkbar war, aber nicht wirklich in großen Interviews oder auf öffentlichen Plattformen. Und natürlich haben die sozialen Medien ihre eigene Dynamik. Sie lieben es, wenn wenn viel los ist. Also, und wenn ich dann auf X schreibe, dass Peter Tauber der schlimmste Mensch aller Zeiten ist, dann wird das mehr Reaktionen hervorbringen, als wenn ich sage, ja, war irgendwie ganz nett mit dem. Wenn ich dann wieder sage, er ist der Allertollste, das geht dann vielleicht auch wieder. Aber ich glaube, dass die negativen Reaktionen da tatsächlich die stärksten sind. Und dann wird es durch den Algorithmus immer weiter nach oben getriggert sozusagen. Und wir verlieren uns aus den Augen. Wir verlieren uns in einer Sprache, die eigentlich nur noch wenig mit unserer Wirklichkeit zu tun hat.
Nora, darf ich da aber mal fragen? Du bist ja jemand aufgrund deiner Sprachgewalt. Es ist eigentlich ein ganz passendes Wort. Und ich hoffe, du wirst mir zustimmen, die weiß, dass unsere deutsche Sprache so reich ist, dass wir viele verschiedene Worte haben, um einen und denselben Sachverhalt zu umschreiben. Und wir können damit natürlich auch Härten abmildern oder wir können zuspitzen. Und ich weiß nicht, ob das in jedem Falle immer schlecht ist, wenn wir Dinge sehr viel klarer benennen und damit natürlich auch Leute mit etwas konfrontieren. Also wenn ich gerade mit Blick auf Sicherheitspolitik denke, wie lange wir gebraucht haben, um das, was in Afghanistan geschehen ist, Krieg zu nennen.
Zu bezeichnen, ja.
Wie lange wir gebraucht haben, um darüber zu sprechen, dass deutsche Soldaten nicht einfach sterben, sondern fallen, weil damit impliziert ein gewaltsamer Akt verbunden ist. Das zeigt ja schon, dass es offensichtlich ja auch ein Bedürfnis nach Klarheit durch Sprache gibt. Und eben genau das Gegenteil von dem. Also es geht, glaube ich, nicht nur alleine um eine Verrohung und um das Verschieben von Grenzen des Sagbaren, sondern es gibt parallel dazu, würde ich sagen, auch einen großen Wunsch nach Klarheit durch Sprache.
Und ich würde fast schon sagen, also wir erleben ja dieses, du hast ja gerade gesprochen von der Ausdehnung des Sagbaren, gerade und in der Sprache der AfD. Und das passiert ja immer unter dem Deckmantel der Befreiung von Sprache. Also jetzt dürfen wir endlich wieder sagen, was wir früher auch immer gesagt haben und jetzt ist endlich Schluss mit der Sprachpolizei.
Ja, wobei ich würde hier wirklich unterscheiden, also das Bedürfnis nach Klarheit in Sachverhalten, das finde ich absolut legitim und nachvollziehbar. Und Sprache kann auch dazu dienen oder missbraucht werden, jetzt hart gesagt, Dinge zu verschleiern und zu beschönigen. Und so dieses stetige, es wird alles gut und es ist alles nicht so schlimm, wenn man eigentlich sieht, dass die Dinge nicht gut stehen. Das bringt uns auch nicht weiter und das ist, wir sind ja erwachsene Menschen und wir wollen nicht das Sandmännchen, was uns noch ein bisschen Staub in die Augen streut. Das finde ich einen absolut politisch legitimen Wunsch und auch eine politisch legitime Forderung. Und ich glaube, dass es da in der Vergangenheit in der Kommunikation zu sanft zuging und dann eben auch nicht mehr stimmig. Es ist aber was anderes, wenn die AfD, dort geht es darum, dass die Meinungsfreiheit ausgespielt wird gegen unsere Verfassung letztlich. Die AfD benutzt ein Vokabular und agiert auch wieder mit Begriffen. Und das sind nicht nur Begriffe, sondern es sind Weltanschauungen und es sind Wertungen von Menschen, ob jemand ein Volksschädling ist oder nicht. Das ist nicht wirklich Meinungsfreiheit, sondern da gehen wir zurück zu einer Politik, die Deutschland selbst in den schlimmsten Abgrund geführt hat. Und dass das ignoriert wird und dass das sozusagen als Meinungsfreiheit gefeiert wird, ist bizarr und es ist gleichzeitig relativ clever von den Machern.
Was mich interessiert ist, haben die Menschen im Zeitalter von sozialen Medien und viel Bewegtbild und Ton und so weiter denn eigentlich noch das Verständnis dafür, beziehungsweise verfängt das eigentlich noch? Also es gibt ja diesen berühmten Satz nach Churchills Parlamentsrede zum Zweiten Weltkrieg, er nahm die Wörter und führte sie in die Schlacht quasi. Also er hat mit seiner Rede im Grunde das ganze Volk überzeugt von dem Widerstand Großbritanniens gegen das Naziregime. Sind die Menschen im digitalen Zeitalter überhaupt noch verfänglich für sprachliche, ich sag jetzt mal, für sprachliche Manipulation?
Oder nicht gerade?
Oder nicht gerade? Ich weiß es nicht.
Die Frage ist, ob wir das jemals alle waren. Ich habe kürzlich wieder eine Rede von Romano Guardini zum Friedenspreis gelesen, aus dem Jahr 1952. Da hat er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen und er stellt eigentlich genau diese Frage und er schreibt, die Worte nutzen sich ab. Es ist Ihnen sicher schon aufgefallen, was geschieht, wenn ein bisher nicht besonders beachtetes Wort aktuell wird. Wie lange bleibt es lebendig? Und er beschreibt dann immer weiter, dass die Worte auch ihre Tiefe verlieren, dass sie auch ihre Verlässlichkeit verlieren und schreibt dann etwas später, oder kann man behaupten, Worte wie der Friede oder das Recht oder die Demokratie hätten noch einen gemeingültigen Sinn? Und das finde ich sehr interessant, weil das sind ja Fragen, die wir uns heute so genau wieder stellen. Zum einen mit der Tiefe, das ist das, was du auch meintest, in die Richtung gehen, aber auch die Frage nach Demokratie. Also wenn wir es wirklich von sehr rechter Seite mit diesen Fragen zu tun haben, dann ist das, wovon die sprechen, etwas, was ich nicht mehr als Demokratie bezeichne. Sie aber werfen uns vor, wir würden der Demokratie nicht gerecht werden. Das heißt, wir haben eine ganz gefährliche Lage, wenn Wörter nicht mehr allgemeingültig das meinen, was sie meinen, wenn wir uns nicht mehr auf gleiche Definitionen einigen können. Und das hat dann nichts mit poetischer Schönheit und Spielraum und Metaphern zu tun, sondern ist politisch sehr, sehr problematisch.
Aber ist das wirklich so neu, frage ich mich. Denn auch die DDR hat sich als Deutsche Demokratische Republik bezeichnet und hat Wahlen durchgeführt. Und Putin hat sich wählen lassen als Diktator in einer vermeintlichen Wahl und wirft Zelensky, der demokratisch gewählt ist, vor, er hätte ja gar keine Legitimation, weil er gar nicht richtig gewählt worden sei.
Also ich glaube, dass, also wie gesagt, diese Rede von Guardini ist aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, 1952. Ernst Reuter hat die einleitenden Worte gehalten, hat noch über Berlin im Ausnahmezustand geredet. Das heißt, neu ist das überhaupt nicht. Aber es ist schon die Frage, ob wir sagen können, dass unsere Deutung von Demokratie gechallenged wird, wenn wir bei so etwas wie der DDR oder dem, was Putin als Regierungssystem aufgebaut hat, uns dagegen wehren müssen, diese Form der Demokratie als Demokratie ernst zu nehmen. Also ich glaube, da hier werden viel mehr Wörter ausgehöhlt. Es gibt so Weasel Words, wenn du so Eier leer saugst und etwas völlig anderes reinfüllst. Und ich glaube, damit haben wir es zu tun. Wir haben es nicht mit zwei unterschiedlichen Definitionen von Demokratie zu tun, sondern von einer behaupteten Demokratie und einem Verdrehen von Sprache. Und das ist ja das, was Propaganda macht. Adolf Hitler wurde auch noch, als die Sudetenkrise war, die sogenannte, als Friedenskanzler gefeiert.
Merkst du, also, dass du selber, entschuldige, wenn ich da jetzt reingehe, dass du selber bei der Verwendung von Wörtern anders dich fühlst oder die anders nutzt als noch vor einiger Zeit? Also verändert sich das für dich selbst?
Man muss vielleicht mehr erklären. Also so ein Wort wie Demokratie ist, ich würde eigentlich sagen, Demokratie ist immer noch relativ klar. Und die Demokratie, die wir haben, die dürfen wir auch Kritik unterziehen. Und sie ist ja auch überhaupt nicht perfekt. Sie ist auch als Demokratie nicht perfekt. Aber sie versucht doch, Demokratie zu sein und eine bessere zu sein im besten Fall, als sie es jetzt ist oder als sie es vor 10 Jahren war.
Ist dann einer unserer zentralen Fehler nicht, dass wir zwar darüber reden, wo genug Panzer herkommen, um jemanden wie Putin in Schach zu halten und wer das eigentlich tun soll, diese Panzer fahren und benutzen, aber dass wir im Gegensatz zu ihm und allen anderen, die unsere Art zu leben herausfordern, uns dieser Mühe nicht unterziehen. Wir machen keine Propaganda und Propaganda ist ja zunächst ein wertneutrales Wort. Das ist nur im Deutschen so negativ konnotiert durch den Nationalsozialisten. Früher ist Propaganda was ganz Normales und Selbstverständliches gewesen und jeder hat das gemacht für seine eigene Sache. Ist das nicht eine unserer Schwächen, dass wir sagen, wir müssten dringend eine Propaganda für die Demokratie, für unsere eigenen Narrative entwickeln und selber daran arbeiten, dass unsere Begriffe verstanden werden und wir die Deutungshoheit über sie behaupten?
Ja, aber das haben wir doch gemacht, oder?
Nein, das tun wir überhaupt nicht. Tut diese Bundesrepublik überhaupt nicht.
Schon.
Es gibt keine strategische Kommunikation mittels Sprache.
Nein. Ich rede nicht von strategischer Kommunikation, Peter, aber ich rede schon darüber. Also wenn man überlegt, womit Deutschland in den letzten Jahren konnotiert wurde, vor allen Dingen auch international, dann war das vor allen Dingen, man mag da zustimmen oder nicht zustimmen, das ist erstmal egal, aber dann war das vor allen Dingen, Deutschland hat immer einen moralischen Anspruch formuliert, überall. Das ist natürlich, ist das schon eine gerichtete Sprache gewesen auch.
Nee, dann hast du mich nicht richtig verstanden. Das meine ich überhaupt nicht. Ich meine nicht das, wofür wir stehen. Du meinst
die gesteuerte Sprache.
Ich meine nicht das, wofür wir stehen. Ich meine, dass
Was
wir
meinst
das,
du denn?
Ich meine, dass wir das mit Sprache, wenn zwei Leute über die Bedeutung eines Begriffs streiten, gewinnt der, der ein Erklärungsmodell liefert. Und wir machen das nicht.
Ja, wir machen es, glaube ich, schon. Ich würde, vielleicht können wir den Begriff Propaganda durch Werbung ersetzen, so ein bisschen neu. Werbung ist natürlich auch mittlerweile in Verruf geraten.
Aber ja, Werbung würde dann so, wieder ist die Ökonomisierung von Propaganda, wenn genau. du so willst.
Aber man kann natürlich für etwas werben, also ja. für die Demokratie, wie wir sie verstehen, werben. Man kann auch um jemanden werben. Man kann um die Menschen werben, die mhm. man davon überzeugen will, dass so eine repräsentative Demokratie eine gute Idee ist und dass fair verlaufende Wahlen eine gute Idee sind und dass dass sowas wie eine Verfassung, die die Grundrechte von Menschen, auch von Minderheiten schützt, eine super Idee ist. Und ich glaube schon, dass wir das tun. Das ist immer das Problem. Wenn man sich an Regeln hält, hat man natürlich mehr Beschränkungen als die Spielgruppe, die sich nicht an Regeln hält. Das heißt, wenn wir bei diesem Werben für oder um gerne auf Lügen verzichten wollen, haben wir natürlich ein kleineres Spielfeld als all jene, die vor Lügen überhaupt nicht zurückschrecken. Und ich würde trotzdem dafür werben wollen, dass wir bei der Wahrheit bleiben und dass wir nicht auf Lügen aufspringen oder die in unsere Dienste einstellen, sondern dass wir weiterhin überzeugen durch das, wie wir leben und durch auch vielleicht wäre eine schöne Werbung auch mehr Freude an dem Leben, was wir haben, zu zeigen. Da sind die Deutschen immer nicht ganz so gut
drin. Ja, na gut, aber die Frage ist ja, also Propaganda ist für mich nicht gleichbedeutend mit Lügen.
Nee, das stimmt. Aber wenn ich mir anschaue, was ich so aus dem Putin-Russland höre, dann sind zumindest sehr viele Lügen Teil der Propagandamaschine. Also
oder die machen eine sehr gute Werbung.
Aber tragen wir da auch nicht, ich sag jetzt mal, also ich werf jetzt mal den Blick vor allen Dingen nach innen, auch in die Bundesrepublik, tragen wir bei uns nicht auch ein Stück weit Verantwortung für, genau dafür? Also wenn ich mir überlege, wer alles schon Nazi geschrien hat, als ein Bernd Lucke damals die Euro-Politik kritisiert hat und wie inflationär wir in den letzten Jahrzehnten mit diesen Begriffen umgegangen sind, sodass jetzt keiner mehr aufschreit, wenn man einen Björn Höcke als Nazi bezeichnet. Sind wir da nicht selbst auch ein Stück weit sprachlich der Sache auf den Leim gegangen?
Ja, ich würde sagen, dass wir das viel zu inflationär verwendet haben. Das heißt wir, aber jedenfalls Menschen in diesem Diskurs. Und dass da auch zu oft zwei Dinge in einen Topf geworfen wurden. Also was mich dann auch wiederum sprachlos macht, ist, wenn man von linker Seite AfD und FDP oder AfD und Friedrich Merz in einen Topf wirft. Ich kann bei beiden auch Kritikpunkte nachvollziehen an den beiden demokratischen genannten Mitspielern hier. Aber es ist ja ein großer Unterschied, ob ich einer teilen verfassungsfeindlichen Partei angehöre oder ob ich eine konservative Politik mache oder eine vielleicht neoliberale, wenn man die FDP so beschreiben will. Das heißt, hier wird manchmal hier wird versucht, Kritik zu formulieren und weil man Angst hat, nicht deutlich genug gehört zu werden, werden Worte gewählt, die letztlich sehr kontraproduktiv sind, weil die tatsächlichen Faschisten dann kein Wort mehr, für die ist kein Wort mehr übrig, was sich irgendwie abhebt von anderer Kritik, die ich äußern möchte.
Ja.
Und da wurde,
glaube ich, Punkt. Ja.
Wenn wir uns jetzt angucken, was auf der Weltbühne passiert, in Alaska, in Washington, in Kiew, wo auch immer, Berlin, London und so weiter. Kann man davon ausgehen, auch mit Blick in die Geschichte der Rhetorik, dass aggressive Sprache auch immer zu aggressiven Taten führt?
Ich würde sagen, dass entmenschlichende Sprache immer zu entmenschlichenden Handlungen führt. Wir haben das eigentlich bei den ganzen großen Kriegsverbrechen und Völkermorden. Wenn wir nach Ruanda schauen, also ein großer Genozid nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die Menschen als Kakerlaken bezeichnet wurden. Also das war ein Propaganda-Radio, was was immer gespielt hat und was einfach dieses Sprachbild, das sind Kakerlaken. Das wurde immer weiter in die Köpfe der Menschen reingesetzt. Und eine Kakerlake zu töten ist leichter als einen Mensch zu töten. Und das war bei den Juden so, das war bei Menschen so, die anderweitig nicht in das NS-Regime reingepasst haben. Und es ist heute genauso. Es ist immer leichter, jemanden zu töten, der kein Mensch ist und der nicht als Mensch gesehen wird. Und ich glaube, da wird es dann wirklich ganz gefährlich.
Jetzt ist ja, also jetzt haben wir einerseits konstatiert, wir haben eine völlige Überdrehung auch in inflationärer Verwendung von Begriffen. Wir haben andererseits ein hohes Maß an Sensibilität, wie wir das vielleicht noch nie hatten. Und dann beklagen alle die Verflachung der Debattenkultur. Wie kommt man da jetzt raus? Ja, das sagt jetzt die Sprachexpertin. Dafür, Nora, brauche ich dich jetzt. Ja. Wie komme ich da raus?
Also ich hätte einen ganz leichten Tipp, indem man genauso wie ich hier gerade das eigene Handy crasht und es funktionsunfähig macht mal für ein paar Stunden. Ich glaube wirklich, dass, also ich merke es ja bei mir, ich bin relativ geschult darin, lange und auch anspruchsvolle Texte zu lesen und sprachlich genau zu lesen. Wenn ich aber morgens als erstes auf mein Handy gucke, nimmt diese Kompetenz, die ich mir durch jahrelanges Arbeiten antrainiert habe, schlagartig ab. Und ich glaube wirklich, dass wir wieder lernen müssen, zur Ruhe zu kommen. Also ganz schlicht, zur Ruhe zu kommen. Das heißt auch, eine Reizüberflutung erstmal abzublocken. Und ein Umgang mit Medien heißt vielleicht auch eine gewisse, muss ja keine Radikalabstinenz sein, aber dass wir wirklich uns ernsthaft damit beschäftigen, wie stark wir überhaupt noch aufnahmefähig sind, wenn wir ständig mit sehr schnellen und sehr knappen Reizen konfrontiert werden und die ja auch was von uns wollen. Also wenn wir dann noch auf Instagram selbst aktiv sind, dann möchten wir ja, dass wir da Benachrichtigungen bekommen, weil es unser Selbstwert irgendwie triggert. Und das mal wirklich zurückzufahren und wieder mehr, und das ist übrigens wieder ein Wort von Guardini, kein Wort, was er allein verwendet hat, aber zu einer Innerlichkeit zu kommen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in unserer Gesellschaft nicht unbedingt übermäßig gerade lernen und was uns aber helfen würde, um Sprache genauer wahrzunehmen, um auch unsere Argumente genauer vorzubringen. Und in dieser ganzen Debatte, die von links und rechts gezerrt wird, wieder einen ruhigen Ton reinzukriegen. Denn ich bin eigentlich schon davon überzeugt, dass Menschen miteinander reden können. Und gerade haben wir aber ja gesellschaftlich oft den Eindruck, das funktioniert nicht mehr. Also dann reden die Leute ganz weit rechts untereinander und ganz weit links untereinander, aber dazwischen findet fast keine Kommunikation mehr statt. Und ich glaube, dass wenn wir erstmal wieder zu einer Ruhe zurückfinden könnten, wäre das ein ganz, ganz großer Schritt.
Wir könnten das jetzt hier abbinden, Peter. Müssen wir dann vielleicht im Schnitt entscheiden, ob wir das machen.